Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich heiße Christoph, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor der City Church. Bevor ich mit der Predigt beginne, in der es heute passend zum Advent übrigens um Haie gehen wird. Bevor ich mit der Predigt beginne, schenkt mir 3 Minuten für eine Info. Vor 2 Wochen habe ich hier schon mal erzählt, dass wir im nächsten Jahr als City Church ein Experiment vorhaben. Wir nennen dieses das 14-14-Experiment, weil dieses Experiment so aussehen wird. Achtung, für die, die völlig ahnungslos sind, wird das jetzt ein bisschen eine schockierende Info sein. Von Februar bis Juli haben wir nur noch alle 14 Tage Cinemax-Gottesdienst. Und dazwischen treffen wir uns alle 14 Tage in Kleingruppen, 14-14. Ich weiß, ihr habt noch nicht, auch wenn ihr vorletztes Mal da wart und vielleicht mit einigen Leuten geredet habt, ihr habt noch nicht so richtig viele Infos darüber, wie das eigentlich funktionieren soll und warum das eigentlich eine gute Idee sein soll. So, wie es funktioniert, entwickeln wir gerade. Werdet ihr nach und nach Infos bekommen zu, warum es eine aus unserer Sicht ausprobierenswerte Idee ist, erkläre ich nochmal. Wir wollen euch eigentlich zu 3 Dingen herausfordern mit diesen kleinen Gruppen. Wir wollen euch herausfordern, etwas gemeinsam zu tun, mit anderen, euch auf Menschen einzulassen, sie kennenzulernen und Kirche nicht nur zu erleben als eine Veranstaltung, sondern als ein Beziehungsnetzwerk. Das ist das Erste. Das Zweite, wir wollen euch herausfordern, mit diesen Menschen gemeinsam etwas zu tun, gemeinsam zu handeln. Genauer gesagt, wie Jesus zu handeln. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber von Jesus inspiriert zu handeln in unserem eigenen Leben. Das kann sehr einfach aussehen. Zum Beispiel, Jesus hat gern mit seinen Jüngern gegessen. Ihr trefft euch zum Frühstücken, tauscht euch aus und betet füreinander. So schlicht. Aber ihr werdet dabei aktiv, ne? Oder es kann so aussehen, dass ihr sozial aktiv werdet. Ihr tut irgendwas für andere. Oder irgendwas zwischen diesen beiden Sachen. Frühstücken und sozial aktiv werden. Also es ist eigentlich Platz für jede Art von Idee, wo eine Gruppe sagt, wir machen was gemeinsam. Wir handeln. Und das Dritte, was da passiert, wir erleben dabei Gott. Das ist unsere Hoffnung. Wir merken bei dieser Veranstaltung hier, die ist super, aber es reicht nicht zu hören, die Geschichten zu hören. Man muss sie erleben. So. Und Gott erlebt man viel mehr im Alltag als in der Kirche, sage ich jetzt mal. Da, wo du selbst aktiv wirst. Dafür fordern wir euch raus. So. Und das alles, was ich jetzt erzählt, das braucht Zeit. Und die nehmen wir uns. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen diesen riskanten Schritt und sagen, wir machen das mal von Februar bis Juli nur noch alle 2 Wochen Gottesdienst. So, es ist absolut okay, wenn du diese Idee bisher ein bisschen gewöhnungsbedürftig findest. Fanden wir am Anfang auch, nur denken wir schon ein halbes Jahr drüber nach. Ich bin sicher, die Sache wird auf jeden Fall sauspannend, weil es ein Experiment ist und Experimente sind immer spannend. Was ich heute sagen möchte, was mir wichtig ist heute, du kannst Teil dieses Experiments werden. Nicht nur, indem du dann nachher irgendwo mitmachst, sondern indem du vielleicht selbst eine Idee beisteuerst. Also, für die, die unter euch, die jetzt denken oder vielleicht seit 2 Wochen schon denken, ich könnte mir vorstellen, so eine Gruppe selbst ins Leben zu rufen. Nicht allein, da brauche ich noch andere zu, aber ich habe einen Gedanken, was wir da tun könnten, alle 2 Wochen sonntags. Dann melde dich einfach mal bei uns. Das ist dann keine verbindliche Anmeldung. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, melde dich trotzdem mal bei uns. Im Moment beginnen wir nämlich einfach gerade nach Leuten zu suchen, die nachher sagen, okay, ich habe Lust, mich in diese Sache zu investieren, indem ich zum Beispiel sage, in meiner Küche kann man frühstücken. Oder indem ich sage, ich hätte eine Idee, dieses Projekt könnten wir gemeinsam angehen, kleines Projekt. Oder diese Sache wäre was, wo andere vielleicht Interesse hätten, mitzumachen. Ich biete das mal an. Also, melde dich bei uns, wir überlegen dann gemeinsam, ob das was werden kann. Schreib einfach an 1414@citychurch.de, also 1414@citychurch.de. Dann kommt das bei dem Team an, dass ich im Moment darum Gedanken macht. Dieses Team wird sich nächsten Sonntag hier vorstellen. Jedenfalls ist das meine Idee und die Idee ein paar anderer. Wir müssen sie noch überzeugen. Aber das sind ziemlich viele Leute, die sich da Gedanken machen. Die werden hoffentlich nächsten Sonntag hier stehen. Und werden euch ein bisschen mehr zu diesem Experiment sagen und dann gibt's noch mehr Infos und so weiter. Das mal für heute. So, jetzt hoffe ich, du kannst umschalten auf Advent und Haie. Aber bis zu den Haien dauert's noch ein bisschen. Das Thema heute heißt von Frieden und heiler Welt. Darum geht's ja im Advent irgendwie. Frieden und wenigstens ein Hauch heiler Welt. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, Bilder aus dem Krieg, nicht vom Frieden. Afghanistan, Bilder von amerikanischen Soldaten. Schaut sie euch einfach mal an. Merkwürdige Bilder, fand ich. Die hat Tim Hetherington gemacht. Da oben ist er. Er ist weltbekannt geworden für seine Fotos mitten aus Kriegsgebieten. Nicht nur Gebieten, sondern zum Teil auch Kampfszenen. Mittendrin war der Mann. Und ich finde, was seine Bilder auszeichnet, ist, er hatte ein Auge für die Menschen mitten in diesem Krieg. Für das Menschliche, was in dem Unmenschlichen dennoch zu finden ist. In diesen friedlich schlafenden Soldaten sehe ich habe die Bilder gezeigt, weil ich hoffe, euch geht es ein bisschen so ähnlich, sehe ich sozusagen Krieg und Frieden auf einem Foto. Krieg und Frieden auf einem Foto. Krieg und heile Welt. Diese friedlich schlafenden Soldaten, zusammengerollt wie so ein kleines Kind da. Bei Sonnenaufgang werden sie vielleicht wieder töten müssen. Mindestens ihr Leben verteidigen mit Waffengewalt. Ich finde, die Bilder sprechen irgendwie dafür, dass wir Menschen, jeder von uns, ich sage das mal so pauschal und schließe dich damit ein, ich hoffe, du fühlst dich nicht vereinnahmt, aber jeder von uns trägt diese aggressive Energie zum Krieg in uns, auch wenn wir nicht Soldaten sind, aber zur Aggression in uns, zur Gewalt. Und jeder von uns trägt diese Sehnsucht nach heiler Welt, Frieden in sich. Tim Hetherington ist April dieses Jahres in Libyen umgekommen. Erschossen worden. Jeder von uns trägt Krieg und Frieden in sich. Die Sehnsucht nach Frieden. Um die geht's heute. Ich lese euch jetzt zwei Texte vor aus Jesaja, in denen es um diese Sehnsucht nach Frieden geht. Wer letztes Mal nicht hier war, weiß es noch nicht. Aber wir drehen uns in dieser Predigtreihe immer um Jesaja-Texte. Und zwar um die adventlichen Texte aus diesem Jesaja-Buch. Texte, die mitten in einer sehr dunklen Zeit entstanden sind, aber die von einer hellen Zukunft träumen. Und das sind Texte, die die Christen 700 Jahre später mit Weihnachten in Verbindung gebracht haben. Sie haben Weihnachten in diesen Texten entdeckt, obwohl erst 700 Jahre später passiert. Jesaja 9, 1 bis 6 ist mal einer der Texte. Die sind nicht ganz kurz, lasst sie einfach mal auf euch wirken. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet es hell. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie werden sich freuen vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschschritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel, sie werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher dieser Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Jetzt noch ein zweiter Text, Jesaja 11, dreht sich auch um diesen König. Ja, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Ich erkläre es kurz. Der Baumstumpf Isai, damit meint er sein Volk, damit meint er das Königshaus. Isai ist der Stammvater der Könige. Und dieses ist nur noch ein Stumpf, aber sägt, durch Krieg, durch andere Völker. Aber da wächst wieder ein kleines Zweiglein raus. Der König, auf den er hofft. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Herrn, dem Geist, der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke und in Erkenntnis und in Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten hilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel, das ist übrigens das Zeug, was man im Garten verstreut, also Rindenmulch, ja? Häcksel wie das Rind. Rinder fressen das eigentlich gar nicht. Also er meint Stroh oder sowas. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange, das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun. Jesaja lebt in einer Zeit, die ganz anders aussieht als das, was er hier beschreibt, in einer gefährlichen Zeit. Sein Land ist bedroht von der damaligen Supermacht der Assyrer. Sein Land hat sich oder ist gerade dabei, sich dieser Supermacht zu unterwerfen, um nicht völlig unterzugehen. Und die Folge dieses Unterwerfens ist Fremdherrschaft, Unterdrückung. Nicht gerade Sklaverei, aber das Volk blutet aus unter dieser Fremdherrschaft. Und die Texte, die ich gerade gelesen habe, erzählen eine Geschichte der Hoffnung. Und die Menschen in diesem Land halten sich an dieser Geschichte fest. So, Geschichte der Hoffnung ist das Stichwort, was uns heute durch die ganze Predigt begleiten wird. Ich weiß, ihr wartet auf den Hai, aber das kommt später. Geschichten der Hoffnung. Ich hoffe, ihr könnt jetzt meinen Gedankengang nachvollziehen. Man kann die Menschen oder die Welt der Menschen, verstehen, indem man sie durch die Geschichten versteht, denen die Menschen folgen. Die Geschichten, denen sie glauben. Wir alle setzen unsere Hoffnung auf Frieden, wenn wir denn überhaupt noch Hoffnung auf Frieden haben. Wir setzen bei unserer Hoffnung auf Frieden auf irgendeine Art von Geschichte, an die wir glauben. Ihr werdet es gleich verstehen. Diese Geschichte, die wir glauben, verbindet die Menschen, die sie glauben. Also, ich erzähle jetzt euch drei Geschichten, drei typische Geschichten, von denen Menschen Hoffnung, Frieden erwarten. Und die diese Geschichte glauben, diese Menschen fühlen sich durch diese Geschichte verbunden. Ich habe diesen Gedanken von Brian McLaren. Wer das ist, ist mir jetzt zu lang zu erklären. Ich soll euch nur sagen, es ist nicht meine Idee. So, Geschichten, wovon erhoffen Menschen sich Frieden? Die erste Geschichte, eine uralte Geschichte, ist die Herrschergeschichte. Sie lautet so: Frieden und Sicherheit haben wir, solange wir die Kontrolle haben. Solange wir die Kontrolle haben. Wenn wir die Kontrolle verlieren, dann wird es gefährlich. Also der verbindende Gedanke der Leute, die dieser Geschichte folgen, ist der: Wir sind die Friedlichen, die anderen sind die Gefährlichen. Wir sind die Guten, sie sind die Bösen. Deswegen müssen wir die Kontrolle behalten. Wenn die Macht bei uns liegt, dann ist Frieden. So, das ist die alte Geschichte vom Königtum, könnte man sagen, ja, vom Herrschen. Heute lautet diese Geschichte zum Beispiel so: Solange der Westen Kontrolle über die Welt behält, solange fühlen wir uns sicher. Sollten aber einige zweifelhafte Regime außer Kontrolle geraten, bekommen wir Angst. Ich meine diese Geschichte nicht ironisch, ne? Das ist ja wahr. Das glauben wir, oder? Und das verbindet uns ein Stück weit. Die Geschichte kann auch anders lauten: Solange meine Partei dieses Land regiert, bin ich sicher. Aber wenn die anderen an die Macht kommen, solange meine Religion in unserem Land die Oberhand behält. Es gibt eine tiefsitzende Angst von Christen, wenn stellt euch vor, der Islam würde plötzlich regieren. Solange wir die Kontrolle haben, sind wir sicher. Ja, so geht die Geschichte. Es gibt natürlich auch hässliche Formen dieser Geschichte. Zum Beispiel die Apartheid erzählte diese Geschichte: Solange die Weißen können nur sicher sein, solange sie die Schwarzen unter Kontrolle haben. Zum Beispiel. Also, Frieden kommt durch Herrschaft. Wichtig natürlich, die Herrschaft muss bei uns liegen. Die Herrschergeschichte will durchaus Frieden, sie will nicht Gewalt, aber sie greift oft zur Gewalt, um den Frieden zu erhalten, um die Kontrolle zu behalten, besser gesagt. Menschen folgen dieser Story und diese Story verbindet Menschen. So, bei Jesaja sind sozusagen die Assyrer, die dieser Geschichte, dieser Story folgen. Sie sind die Mächtigen, sie haben die Kontrolle. Und dadurch sichern sie Frieden, für sich selbst jedenfalls. Es ist eigentlich immer so, die großen und mächtigen folgen dieser Geschichte. Jesaja träumt in diesen Texten auch vom Königtum. Von einem mächtigen König, der Frieden bringt. Ne? Allerdings ist sein Volk in der Zeit, in der er lebt, hoffnungslos unterlegen. Es gibt da keine Hoffnung, dass sie jetzt direkt die Kontrolle übernehmen könnten. Ja, und wenn eine Gruppe unterdrückt ist, so wie Jesajas Gruppe, dann lautet die Geschichte, von der man sich Frieden erhofft, anders. Das ist die zweite. Sie kann dann nicht lauten, wenn wir die Kontrolle behalten, weil man hat keine. Sie lautet dann, wenn wir die Mächtigen stürzen könnten, dann hätten wir Frieden. Ja, das ist die Hoffnungsgeschichte der Revolution, auch eine alte Geschichte. Eine kraftvolle Geschichte, die Menschen verbinden kann. Und wenn es genug sind, dann kann Revolution gelingen. Der arabische Frühling. Ägypten, Libyen, das sind solche Geschichten. Die Hoffnung lautet, Frieden beginnt, wenn die Tyrannen entmachtet sind. Jetzt leben wir nicht in Libyen. Die Geschichte kann in unserer Version so lauten, Frieden beginnt, wenn ich stark genug bin, meinem gewalttätigen Vater die Stirn zu bieten. Dann beginnt Frieden in unserer Familie. Frieden beginnt, wenn wir den cholerischen Abteilungsleiter los sind. Dann beginnt Frieden. Revolution im Kleinen. Die Hoffnung liegt in der Revolution. In der Geschichte Jesajas ist es das Brudervolk von Juda, nämlich das Nordreich Israel, das dieser Geschichte gefolgt ist. Sie haben gesagt, wir Kleinen, da gibt es noch ein paar andere kleine Staaten, wir verbünden uns gegen den Großen und wir lassen uns das nicht bieten, wir entmachten ihn. Hat damals nicht geklappt. Manchmal ist die Geschichte aber erfolgreich und sie erfüllt uns bis heute. Wenn der Feind entmachtet wäre, dann wäre Frieden. Dritte Geschichte, das ist das, was jetzt Jesajas Volk verbindet, ist die Opfergeschichte. Die Opfergeschichte. Wir sind die Opfer. Wir sind die ungerecht Behandelten. Und das verbindet uns. Ja, diese Geschichte, bei Gruppen, die nicht stark genug für Revolution sind, kann diese Geschichte Gruppen Kraft einhauchen, sehr lange durchzuhalten und zu überleben. Wir sind die ungerecht Behandelten und deswegen halten wir zusammen. Das ist die Geschichte vieler Minderheiten, die niemals die Kontrolle haben werden. Und leider ist die Tendenz so, dass die Mächtigen, die Kontrolle haben, oftmals dazu tendieren, Minderheiten zu unterdrücken. Nämlich dann, wenn sie die Kontrolle haben, es aber trotzdem nicht so gut funktioniert im Land. Dann sucht man sich manchmal den Sündenbock und unterdrückt die Minderheit. Die Juden im Dritten Reich sind das klassische Bild. Das jüdische Volk war oft in dieser Rolle. Heute vielleicht die Kurden im Nordirak oder christliche Minderheiten in islamischen Ländern. Oder Ausländer, die bei uns von rechter Gewalt bedroht werden. Oder einfach nur die auf deiner Arbeitsstelle, die gemobbt werden, weil sie anders sind. Wären die nicht so, wie sie sind, ging es uns besser. Wären sie gar nicht da oder so. Ja? Und die Hoffnungsgeschichte der Opfer lautet, wenn uns Gerechtigkeit widerfahren würde, dann wäre Frieden. Die Sehnsucht nach Frieden ist bei ihnen die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Der Kampf für Gerechtigkeit, für die Armen, die Schwachen, ist eine ganz große Hoffnungsgeschichte in unserer Welt. Gerechtigkeit bringt Frieden. Es gibt noch ein paar mehr als diese drei, zum Beispiel die Exodus-Geschichte, auch in der Bibel ist das eine, ne? Also Frieden zu erhoffen von der Abgrenzung. Religiös Verfolgte, die vor ein paar hundert Jahren nach Amerika ausgewandert sind. Ja, wenn man uns nur in Ruhe lässt, so, dann ist Frieden. Aber es gibt noch ein paar mehr Stories, diese drei reichen mal. Frieden und heile Welt. Wenn wir die Hoffnung darauf noch nicht völlig aufgegeben haben, dann hoffen wir wahrscheinlich auf eine dieser drei Geschichten. Vielleicht in verschiedenen Lebensbereichen an verschiedene Geschichten. Also es kann sein, dass du weltpolitisch hoffst, dass wir die Kontrolle behalten. Es kann sein, dass du bei deiner Schwiegermutter an Revolution denkst. Oder in dem Rechtsstreit, in dem du dich gerade befindest, da denkst du, Frieden kann hier nur werden, wenn mir Gerechtigkeit widerfährt. So, das sind die menschlichen Hoffnungsgeschichten auf Frieden. Manchmal führen sie wirklich zu mehr Frieden, oft führen sie zu Gewalt. Jede dieser Geschichten führt oft zu Gewalt, obwohl sie Frieden zum Ziel hat. Zum Beispiel kann aus einer Opfergeschichte manchmal eine Revolutionsgeschichte werden. Und manchmal, wenn sie erfolgreich ist, werden plötzlich die ehemaligen Opfer zu denen, die jetzt die Kontrolle haben. Und was leider passiert, ist, dass sie dann oft anfangen, die Herrschaftsgeschichte zu spielen und ihrerseits andere unterdrücken. Hier Beispiele zu nennen, da wird man immer politisch unkorrekt. Deswegen sage ich keins. Ehemalige Opfer, die plötzlich zu denen werden, unter denen andere leiden. So. Diese Geschichten drehen sich oft so im Kreis, führen nicht immer, aber oft zu Gewalt. Und irgendwo haben wir den Eindruck, diese Geschichten könnten eigentlich nur dauerhaften Frieden bringen, wenn wir Menschen anders wären, wenn wir wesensmäßig anders wären. Wenn der Mensch es schaffen würde, sein Wesen zu ändern, ein wirklich Guter zu werden, dann vielleicht. Aber wir beobachten, die Welt ist nicht so. Und deswegen geben immer mehr Leute, habe ich den Eindruck, die Hoffnung so ein bisschen auf, dass diese Geschichten uns retten könnten. So, jetzt bin ich bei Jesaja wieder. Jesaja erzählt auch eine solche Hoffnungsgeschichte. Sie ist ähnlich wie die, aber sie ist ziemlich anders. Die Bibel als Ganze erzählt eigentlich eine solche Hoffnungsgeschichte, die aber in wichtigen Punkten anders ist. Und diese Geschichte ist eine, der ich deshalb zutraue, dass sie wirklich Frieden bringen könnte, weil sie größer ist. Es ist eine Geschichte von Königtum und Macht, es ist eine Geschichte von Revolution, es ist eine Geschichte von Opfer, aber es ist eine, die überraschend anders ist. So, jetzt komme ich zum Hai. Das Wörtchen Hai erzählt, diese drei Buchstaben allein erzählen schon eine Geschichte. Welche Geschichte ist das? Genau, es ist die Geschichte eines Feindes, der niemals unser Freund werden wird. Niemals. Es ist ein Feind, der Hai, mit dem wir niemals Frieden haben werden. Außer wir lassen ihn in Ruhe. Aber dieses Tier kann man nicht, der Hund hat auch Zähne, ne? Aber den kann man kontrollieren. Den Hai kannst du nicht kontrollieren. Den Hai kannst du auch nicht zähmen. Mit Gerechtigkeit musst du ihm auch nicht kommen. Das ist die Geschichte des Hais. Der Mensch und der Hai werden nie Freunde sein. Und wir gucken jetzt einen kleinen Clip, der diese Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, weil eine typische Hai-Geschichte wird jetzt gleich die Farbe wechseln. Von Blau zu Rot. So, diese Geschichte aber endet anders, als man denkt. Kann man ja ahnen, weil das so gedreht wurde, ne? Die Musik ist eigentlich auch eine andere. Ich habe eine ganz andere Musik drunter gelegt, um ein bisschen mehr Spannung zu verleihen. Wir schauen jetzt den Schluss mit der eigentlichen Originalmusik. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther wird neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam werden Kalb und Löwenjunges auf ein kleines, wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst ein Häcksel wie ein Rind. Das Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter und der Taucher wird mit Haien spielen wie mit einem Schmusekater. Das ist die Hoffnungsgeschichte, die Jesaja erzählt. Und das ist keine normale Geschichte. Sie endet nicht so, wie solche Geschichten normalerweise enden. Natürlich handelt sie von einer Retterfigur, einem Helden, einem König, der regieren wird. Ein Sohn ist uns geboren, heißt es da. Ein Königssohn. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Aber man kann sich fragen, ist das eine typische Herrschergeschichte, die Jesaja hier erzählt? Und ja, sie handelt vom Sturz des Tyrannen. Eines Tages wird das Joch weg sein. Eines Tages wird der Stab zerbrechen, mit dem wir unterdrückt werden. Eines Tages werden wir Freudenfeuer machen aus den Soldatenstiefeln und den blutgetränkten Mänteln. Aber ist das eine normale Revolutionsgeschichte? Ja, es ist eine Geschichte, wo der Unterdrückte sich nach Gerechtigkeit sehnt. Und sie wird kommen, ne? Dieser König wird den Entrechteten zurecht helfen. Für die Armen einsetzen und so. Und die Bösen, die wird er verurteilen. Aber ist das die alte Geschichte der Opfer, die dann endlich anders behandelt werden? Sind das die alten Hoffnungsgeschichten oder ist das eine ganz andere Geschichte, die Jesaja hier erzählt? Denn man ahnt spätestens bei einigen Worten, die Jesaja benutzt, und dann bei der High Story, dass es hier um irgendwie was anderes geht. Wenn er nämlich die Hauptperson beschreibt, dieser Geschichte, dann sagt er, das ist ein umsichtiger Herrscher, der da in Zukunft kommt. Okay, das gibt es auf unserer Welt. Nicht selten, nicht oft, aber gibt es. Es ist ein mächtiger Held, sagt er. Da denken wir schon, na gut, nicht viele Personen würden wir heutzutage noch so nennen. Es ist ein ewiger Vater. Jesaja, von was für einer Art Herrscher redest du? Ewiger Vater? Es ist ein Friedensfürst. Ich würde niemandem, der über diesen Globus läuft, heute diesen Titel geben. Friedensfürst. Also Jesajas Geschichte ist eine ähnliche Geschichte und dann übersteigt sie plötzlich das, was Menschen möglich ist. Sie übersteigt die Geschichten, die wir uns erzählen, wenn wir auf Frieden hoffen. Und dann diese Heilsache eben, das Kind, das am Schlangenloch spielt und da reingreift. Spätestens da wird die Geschichte surreal, irreal für unsere Begriffe. Der Löwe, der Vegetarier wird. Ich hatte immer ein bisschen Mitleid an dem Punkt mit dem Löwen. Aber spätestens hier ist doch irgendwie klar, Jesajas Hoffnungsgeschichte ist eine Geschichte ganz anderer Art. Einer anderen Welt eigentlich. Einer Welt, in der es Haie im Streichelzoo gibt. Eine Geschichte von einer Welt, die unsere Geschichten übersteigt. Und tatsächlich bemerkten das die Hörer dieser Worte, die ersten Hörer und dann die Leute, die diese Worte in geschriebener Form gelesen haben. Das jüdische Volk bemerkte, das ist eine größere Geschichte. Und aus diesen Worten entwickelte dieses kleine unterdrückte Volk, und es kamen noch ein paar andere, die sie unterdrückten, nach den Assyrern, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, entwickelten sie die Hoffnung, ihre Hoffnungsgeschichte, und die lautete, Gott wird uns retten. Das hier ist Gott, der uns rettet, der einen Retter schicken will, ein göttlicher Messias, der Gesalbte. Und sein Reich, das er aufrichtet, wird Gottes Reich sein. Und den Frieden, den er bringen wird, der wird mehr sein als die Abwesenheit von Krieg. Das wird Frieden mit Haien sein. Das wird ein völliger, ganzheitlicher, totaler Friede sein. Himmel auf Erden. Die Juden nennen es bis heute Shalom. So, das ist der Traum des Jesaja. Und das wurde der Traum des jüdischen Volkes. Und das ist die Geschichte, die sie verbindet. Ein bisschen schmerzt mich, dass ich manchmal den Eindruck habe, heute gibt es ein Volk, was sich vom jüdischen Volk unterdrückt wird, fühlt. So. Dieses Volk könnte in der Gefahr stehen, selbst zum Herrscher zu werden. Aber es ist eine komplizierte Sache. Jetzt habe ich mich doch politisch unkorrekt ausgedrückt. Ne? Das ist aber die Story, die dieses jüdische Volk das durchhalten hat lassen, was es durchgehalten hat. Und die es bis heute hoffen lässt. Zumindest die diese Geschichte noch glauben. So. Und diese Geschichte ist eins der zwei Geschichten, die ich euch ins Bewusstsein pflanzen will. Die Geschichte lautet, am Ende wird es überraschend anders ausgehen, als wir jetzt denken. Wie bei dem Hai. Ja? Hör nicht auf zu glauben oder fang an zu glauben, dass am Horizont, und sollte der noch weit weg sein, ein Licht ist. Und folge einer inneren Geschichte, die daran glaubt, am Ende, egal wie viel Krieg ich jetzt sehe, oder Ungerechtigkeit, oder Opfer, oder Schmerz in meinem Leben, egal was ich da jetzt sehe, am Ende wird Frieden sein. Diese Hoffnung wird dir jetzt helfen zu leben. So wie die Jesaja-Worte dem jüdischen Volk geholfen haben zu leben. Du lebst sozusagen dann mitten im Haifischbecken, aber du glaubst, dass eines Tages Haie Kuscheltiere sind. So ungefähr. Ich hoffe, wir verstehen mich. Die Frage ist jetzt, die zweite Frage, also die zweite Geschichte, die ich noch erzählen will, kommt aus der Frage, wie kann man so etwas Verrücktes glauben? Denn nichts auf der Welt lässt darauf schließen, dass es so enden wird. Nichts. Doch, eine Sache schon. Einer. Bisher habt ihr nur die jüdische Geschichte gehört. Die Geschichte, die das jüdische Volk sich bis heute erzählt, die Geschichte von Shalom am Ende. Sozusagen die eines Tages Geschichte. Die Geschichte, die die Christen sich an Weihnachten erzählen, ist mehr als das. Ihre Geschichte ist sozusagen einen Schritt weiter. Ihre Geschichte lautet, ja genau, Shalom. Aber der König wurde schon geboren. Einer in dieser Welt lebte es bereits tatsächlich. Es ist nicht nur ein Traum, es ist schon gelebt worden. Einer in dieser Welt balanciert Haie auf seiner Hand. Das ist die zweite Geschichte, die Jesus-Geschichte. Die letzte, die ich heute noch erzähle. Die Hoffnung auf Frieden am Ende wird dir die Kraft geben, heute durchzuhalten. Aber diese Jesus-Geschichte ist für mich die Begründung, warum ich das hoffe, was da am Ende der Welt passiert. Dass ich es überhaupt glauben kann, liegt an Jesus. Weil er diese andere Geschichte, auf die Jesaja hofft, schon in die Realität gebracht hat. Wenn auch auf eine überraschend andere Weise, als die Juden sich das erhofften. Wieder Königtum, Revolution und Opfer. Sein Königtum setzt nicht auf Kontrolle. Das ist anders, ganz anders. Nicht auf Macht, nicht auf Gewalt. Er hat sowas gesagt, wer herrschen will, soll dienen. folgt dieser Geschichte. Das ist der Weg zu Frieden. Wer herrschen will, soll dienen. Und er tat das. Ne? Der mächtigste König der Welt macht sich zum Diener aller anderen. Folgt dieser Geschichte. Und er war ein Revolutionär. Er kämpfte an der Seite der Unterdrückten. Er kämpfte für die Armen, aber seine Art von Kampf sah ganz anders aus, als wir Kampf kennen. Er entmachtete das Böse durch Unterliegen, durch Leiden. Seine Macht, in gewisser Weise muss man sagen, seine Macht lag in seiner Schwachheit. Merkwürdige Geschichte. Und er sagt auch noch, folgt dieser Geschichte. Nehmt euer Kreuz auf euch. Folgt dieser Geschichte. So, darum, weil er so lebte, wurde seine Geschichte zu einer Opfergeschichte, einer bitteren Opfergeschichte. Sein Ziel war Gerechtigkeit, aber sein Weg, Gerechtigkeit zu erreichen, war ein völlig anderer, ein ganz neuer. Er starb an Ungerechtigkeit, um Gerechtigkeit aufzurichten. Verrückt. Er sagt, um es einfacher zu sagen, Gerechtigkeit kommt durch Vergebung. Wenn Jesus Gerechtigkeit sagt, dann klingt es nach Gnade. Seine Geschichte lautet, Ungerechtigkeit überwinden wir nur, wenn wir vergeben. Folgt dieser Geschichte. Die Ungerechtigkeit in der Welt wird nur dadurch überwunden, dass Gott uns vergibt. Also, um in einem Haifischbecken in unserer Welt an eine heile Welt zu glauben, die kommen kann, muss eine ganz neue Geschichte erzählt werden. Und die finde ich bei Jesaja und dann noch deutlicher bei Jesus. Es ist Gott, der diese Geschichte erzählen muss. Wir werden die nicht auf die Beine stellen. Es ist Gott, der eines Tages Frieden schaffen muss. Aber ich sehe einen Mann, von dem man munkelt, er sei selbst Gott, der die Geschichte bereits gelebt hat. Das hilft mir zu hoffen, dass diese Hoffnung nicht vergeblich ist. Darum kann ich sie glauben. Und ich sehe, dass diese Art von Frieden tatsächlich in diesem Leben bereits erlebbar ist. Ich sehe diese Kraft von Jesus, die Menschen heute verändert. Ich sehe Menschen, die Haie streicheln. Und ich sehe Haie, die, sagen wir mal, nettere Haie werden. Wir bleiben immer noch Haie. Ne? Aber ich sehe Menschen, die sich verändern. Ich hoffe, ihr versteht es, wenn ich immer Haie sage und damit was anderes meine. Ich sehe, dass Menschen dieser Geschichte Jesu folgen. Sie dienen, sie leiden sogar, sie vergeben und sie verändern damit ein bisschen die Welt. Und werden Zufriedensstiftern. Nicht Zufriedensfürsten, Zufriedensstiftern. So, unsere Welt ist immer noch die Welt schlafender Soldaten. Im besten Falle. Im besten Falle sind es schlafende Soldaten. Eine Welt, in der jeder Mensch das Potenzial zum Krieg in sich trägt, aber auch die Sehnsucht nach Frieden. Ich auch und du auch. Die zwei Geschichten, die ich dir in den Kopf pflanzen will, waren die: Hör nicht auf, auf die Jesaja-Geschichte zu hoffen. Die, da heißt, eines Tages werden Soldaten morgens aufstehen und sie werden nie wieder töten. Sie werden ihre Stiefel und Mäntel verbrennen, beziehungsweise sie werden es ökologisch besser machen. Eines Tages kommt dieser Tag. Hör nicht auf, dieser Geschichte zu glauben, denn sie wird dein Heute verändern. Und die zweite, hör nicht auf, der Geschichte Jesu zu folgen. Sie hilft dir, diese Geschichte überhaupt noch Glauben zu schenken. Und sie hilft dir, heute als ein Mensch zu leben, der ein bisschen Frieden in diese Welt bringt und der sieht, wie Menschen sich verändern. Bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass das Ziel, dein Ziel mit diesem Globus Frieden ist. Danke dir für jeden Moment, wo wir ein bisschen davon in unserer Welt erkennen und es glauben können. Und ich bitte dich für Kraft für all die anderen Momente, wo wir nur Dunkelheit um uns sehen, nur Schmerz. Manchmal gucken wir in andere Länder und sehen dort den Krieg und es erleben es gar nicht selbst und doch nimmt es uns die Hoffnung. Ich bete, dass wir dann hoffen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, warum in deinem Sohn, der so machtlos am Kreuz wirkte, der gedient hat und geliebt hat und gestorben ist, warum das der Anfang eines Königreichs war, was diese Welt irgendwann zu einem Friedensreich machen wird. Ich bitte dich, uns zu helfen, das zu verstehen. Pflanz uns diese Hoffnung von Weihnachten ins Herz, so dass wir selber Menschen werden, die an Frieden glauben und Frieden bringen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.